Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Ich freue mich, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen. Und bist du eigentlich bewusst, dass wir hart auf die 50. Ausgabe zusteuern?
Nein. Ich weiß nicht, ist es dann goldener Podcast-Preis, goldene Hochzeit?
Ja. Nee. Der Gesetzgeber legt gerade fest, weil Podcast ist ein neues Medium. Es wird gerade im Bundestag beschlossen, was ist, wenn man eine 50. Podcast-Folge hat, was da passiert. Ob da der Bundespräsident schon kommt oder nur der Lokalbürgermeister. Das wird gerade noch entschieden.
Das ist gut. Ich gehe schon mal zum Kosmetiker.
Und das sind die Ostgen 882 und das ist das Intro. Bevor es losgeht, wir haben viele Kommentare gekriegt, Alex. Wir haben zum Beispiel, hat uns jemand auf Instagram 100 Stunden Audiomaterial geschickt, selbst aufgesprochen zum Thema Plattenbauten, weil wir ja nämlich, wie das ist, wir nörden uns in Themen rein und es gibt immer Nerds, die noch nerdiger sind als wir, noch viel mehr zu erzählen haben. Kerstin aus Weimar zum Beispiel hat uns einen ganz langen Audiokommentar geschickt, der war an mich gerichtet, weil sie mit der Jungpionier-Folge von uns sehr unzufrieden war an einigen Stellen und nochmal andere Argumentationsketten reingebracht hat und andere ihre Sicht. Oh, wir haben ein paar Audiokommentare noch bekommen, Rezensionen, wir haben schriftliche Sachen. Und weil es so viel ist und wir euch aber ja wertschätzen wollen, das nicht hier nebenbei abfrühstücken, haben wir uns überlegt, dass wir mal eine extra Folge dazu machen. Ne?
Ja, finde ich auch gut und wertvoll. Und tatsächlich gibt uns das auch wieder einen Überblick, weil wir freuen uns tierisch über eure Kommentare und Nachrichten. Und das wäre echt schade, wenn das dann untergehen würde. Aber das Ganze irgendwie auch alles sozusagen vor eine Folge zu quetschen, wäre vielleicht dann auch nicht mehr gerechtfertigt.
Also letzter Aufruf, wer uns noch was mitteilen will, jetzt uns schreiben oder aufsprechen, dann kommt das alles in diese London-Folge rein. Finde ich aber auch gut. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Probieren wir mal.
Supi.
Ansonsten, wir hören natürlich alles, also eure Argumentationen sind schon in unseren Kopf eingeflossen. Was ist das Motto dieses Podcasts, Alex?
Nicht langweilen.
Das ist korrekt. Und wie langweilen die Leute nicht? Indem wir zur ersten Kategorie kommen. Und die gehört heute mir. Ich freue mich.
Das Wort.
Das Wort. Erklär, worum es geht.
Ja, du bringst ein Wort mit. Keine Recherche großartig dahinter, sondern einfach nur, ja, die Idee. Und ich weiß natürlich nicht, welches Wort du mitgebracht hast. Und wir werden dann frei zu diesem Wort assoziieren. Und ihr könnt uns sozusagen bei dieser kleinen Gedankenreise auch gleich mitbegleiten.
Wir haben fast 50 Folgen und ich habe mittlerweile echt das Problem, dass ich viele Erinnerungen ja immer präsent habe. Wir beschäftigen uns mit dem Podcast. Ich denke über Themen nach, denke mir, ah, das könntest du Alex mal fragen, das könnte ein Thema sein. Und ich bin total überfordert mittlerweile, weil ich häufig feststelle, haben wir das schon gemacht? Habe ich das alles schon erzählt? Oder ist das nur meiner Fantasie und du weißt davon nichts? Und deshalb bringe ich dir ein Wort mit. Und wenn du sagst, wir hatten das schon, dann sag's. Mein Wort heißt Moped fahren.
Das hatten wir noch nicht. Das ist schon mal die gute Nachricht.
Moped.
Moped. Das ist sehr schnell erstmal beantwortet, wenn es eine Frage wäre. Ich bin noch nie Moped gefahren.
What? Noch nie?
Noch nie. Ich bin ein einziges Mal auf einem Motorrad gewesen. Mhm. Und das war, also ich würde nicht sagen traumatisch. Ich hatte auf jeden Fall Riesenangst. Und ein guter Freund von mir, der Motorradfahrer war, hat mit einem Trick mich auf dieses Ding gebracht. Wir waren nämlich verabredet, dass wir uns in der Stadt treffen. Mhm. Und er hat mich immer mit einem Auto abgeholt. Und an dem Tag hat er mich mit dem Motorrad abgeholt. Und ich dann so, ja, aber wie soll ich damit fahren? Ich habe doch gar keinen Motorradhelm. Und er so, kein Problem, habe ich extra für dich mitgebracht.
Also, du hast sämtliche Ausreden
gehört. Ja, und dann sind wir natürlich auch noch über die Stadtautobahn gefahren.
War also, das hier schon in Köln?
Nein, das war in Rostock. Ah, und das war, ich hatte so viel Angst. Und dann habe ich gesagt, ja, wie muss ich mich denn in die Kurve legen? Weil ich irgendwann mal gehört habe, dass man sich in die Kurve legen muss. Und er so, du wirst das schon schaffen. Ja, also das war's. Aber ich bin noch nie auf einem Moped gewesen. Ich habe mich nicht mal auf ein Moped gesetzt.
Alex, mir geht's ganz genauso.
Ich bin einmal ich dachte, jetzt kommt
ich bin einmal auf einer Simson mitgefahren hinten und es war das Schrecklichste, was mir passieren könnte. Deshalb habe ich das Wort auch irgendwie, jetzt fiel mir das ein. Erstens, weil ich wissen will, bist du Mopedfahrer. Ich, ähnlich Schulfreund, wollte mir irgendwo hinfahren. Thüringen, Kleinstadt, hatte Moped. Wie alt waren wir denn? Wann gab es? 14, ne? 15 oder so. Ich hinten drauf. Und es war für mich für zwei Sachen echt total schlimm. Weil erstens, also ich habe kein Urvertrauen in fremde Menschen. Also wenn eine Freundin sagt, ne, wie du auch, setz dich hinten drauf, dahin mitfahren auf dem Sozius, ich dachte, oh Gott, diese Simson. Und gleichzeitig war es auch die Phase der Entdeckung der eigenen Homosexualität, wo der auch sagte, du kannst die Hände so drumlegen. Und ich wusste aber, das will ich auf jeden Fall vermeiden. Weil das fing in der Schule schon an mit ein bisschen Mobbing und so. Also ich hatte irgendwie die innerlichen, weiß ich noch wie heute, innerlichen Abwehr, den so zu umarmen von hinten. So aus diversen Gründen, so lieber als Teenager so im Kopf halt. Und hab's echt geschafft, weil ich so Schiss hatte, ihn aber nicht so umarmen wollte, wir aber lange gefahren sind, hinten diese Stange bei der Simson, gibt's hinten hinter dem Sitz den Gürtel, so zu verbiegen, weil ich so viel Druck aufgeübt habe, weil festhalten, man kann sich doch hier im Moped hinten festhalten, ne? Die Hände so nach hinten, so, dass ich das komplett verbogen habe. Als wir angekommen sind, haben wir gesagt, was denn mit dieser Stange gemacht? Genau, das erinnere ich mich weiter. Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich Moped mitgefahren bin. Hab aber jahrzehntelang den Traum gehabt, weil ich darf in meinem Führerschein Moped fahren, mir in Köln eine Simson anzuschaffen. Weil Simson nach wie vor für mich das einzige cool aussehende Moped ist, das ich kenne.
Ich muss mal einen Punkt direkt anschließen, nämlich das mit dem Umarmen. Mhm. Weil das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Freund von mir gewesen. Und trotzdem war mein erster Gedanke, ich muss mich also fest um ihn klammern. Mhm. Und da hätte ich mich nicht hinten festhalten können. Mhm. Dann wäre ich nämlich weg. Dann, hätte ich ja das, dann wäre ich eher so einfach auf der Bahn geblieben dort. Aber dieser Gedanke kam mir dann auch. Also kann ich ihn dann umarmen? Ich glaube, der hat sich null Gedanken darum gemacht. So. Aber man merkt dann eben auch so dieses... Ich habe Angst, irgendwie könnte er dann glauben, das wäre jetzt was Schwules oder nicht. Ne? Und es gab ja mal eine Zeit lang, wo man immer Hashtag NoHomo und so gesagt hat, obwohl man eigentlich das Gegenteil fast damit gemacht
Kleiner
hat.
Kleiner Disclaimer, als wir jung waren, gab es weder Hashtags noch Internet. Noch
ich meinte auch das für jüngere Hörerinnen. Genau, aber Simson, ja, coole Nummer. Ich wollte jetzt eigentlich nur, dass du dann ergänzt, ja.
Ja, das da war mein Wort, das war eigentlich die Geschichte. So, wir sind so ganz ähnlich, hätte ich nicht erwartet. Ich habe fest gedacht, davon überzeugt, dass du ein Moped hattest als Jugendlicher.
Überhaupt nicht. Also, aber das liegt schon erstens.
Ich habe dein Foto letztes Mal gesehen mit der Goldkette, diesem Mittelscheitel. Also ich dachte, 15 Moped.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass erstens hatte ich ein Fahrrad und ich bin mit diesem Fahrrad in der Großstadt überall hingekommen, wo ich wollte. Also in Rostock war ein Fahrrad vollkommen ausreichend. Ich habe natürlich das Fahrrad sehr genossen. Also ich mochte das total, damit gerade jetzt so, wenn ich dann rausgeschmissen worden bin, also damit ich an die frische Luft komme und nicht so blass aussehe, hat nicht geholfen. Ich bin immer noch blass. Bin ich dann natürlich dann mit dem Fahrrad auch weit außerhalb irgendwie der Stadt gefahren, Richtung auch Strand oder so. Das war schon ein schönes Gefühl von Freiheit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die so ein Moped hatten, gerade auch eher auf dem Land, dass das für die Möglichkeit war, überhaupt von einem Ort zum anderen zu kommen oder vielleicht dann irgendwann auch zu Disco oder Freunde, die vielleicht in einem anderen Dorf, in einer anderen Kleinstadt sind. Gott, ich rede so klischeehaft, ne, wie so ein Großstadtmensch, der gar keine Ahnung hat, wie man auf dem Land lebt. Als ob alle Dörfer total klein sind und ja.
Meine zweite Erinnerung aus der Jugend, die fällt mir jetzt gerade ein, ist, dass Moped einer meiner Lieblingswitze damals war. Ich habe das mit meinem Freund so oft zitiert aus Sonnenallee. Gibt es auch diese ikonische Szene, wo der sagte, die DDR kam uns riesig vor. Es kann aber daran gelegen haben, dass unsere Mopeds so langsam waren. Weil diesen Witz habe ich geliebt früher, als ich so 17, 18, 20 war. Wann kam der Film raus? Nee, 2000? Ja, 19, 20.
Aber ich mag den Satz, weil da steckt natürlich ein kleiner Witz drin. Aber solche Fahrzeuge helfen einem eben, die Welt tatsächlich auch etwas kleiner näher zu machen. Ich habe letztens irgendwie mal so eine Doku gesehen, lass mich jetzt nicht lügen, irgendwas, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert oder so, wie lange man gebraucht hat, schon in einer Stadt wie Köln selbst. Oder ne, wenn ich jetzt von Köln nach Düsseldorf fahren möchte, dann setze ich mich in einen Regionalexpress und bin dann in knapp
30 Stunden später
in Düsseldorf. In 30 Minuten bin ich dann dort. So, und wenn ich jetzt natürlich zu Fuß gehen würde oder mit meinem Muli oder so, dann muss ich ja mehrere Tage quasi einplanen. Und das macht schon großen Unterschied. Und ich glaube auch, dass man weltläufiger wird mit so einem Moped.
Ja, und da sind wir beim Thema Dorfjugend natürlich. Desto kleiner die Stadt, desto mehr bist du auf der Moped angewiesen, weil Auto 18, ab 14 hast du die Möglichkeit gehabt, auszubrechen aus deiner fußläufigen Umgebung.
Ja. Wir haben das übrigens heute auch ganz ähnlich. Wenn ich mir angucke, so wer auf den E-Scootern fährt, das sind meistens echt junge Leute und das ist für die das erste Mal auch so ein bisschen natürlich Geschwindigkeit und Unabhängigkeit. Und es gibt ja ganz viele Bilder, wo auch so Jungs und Mädels irgendwie auf so einem Moped sitzen, also wo man, glaube ich, so das erste Mal so ein Date zusammen hat. Ne? Ich hole dich ab, fahre dich irgendwo hin. Und das sehe ich bei den E-Scootern genauso. Ne? Eigentlich dürfen die das nicht, aber die fahren häufig zu zweit und da ist das dann auch, wo dann meistens das Mädchen, also selten vorne, aber meistens hinten sich auch eben umklammert, ne? Und es hat ja irgendwie was Romantisches, irgendwie sich zu umarmen, was irgendwie jetzt, wo wir merken, da ist die Verbindung vielleicht. Und ja, es gibt natürlich auch noch die E-Bikes, aber ich habe noch nie zwei Leute auf einem E-Bike gesehen und gesagt, oh, wie romantisch ist das?
Aber während man durch Holland zum Beispiel, das ist ja durchaus üblich, wenn man durch Amsterdam fährt, dass manchmal noch Mädels oder Jungs vorne auf der Stange mitfahren. Das sieht man bei uns ja gar nicht
mehr. Ah, okay, ne? Siehst du. Also denn, ja, irgendwie, ne, das ist wahrscheinlich nicht nur...
Ja, das Fortbewegungsmittel zu teilen ist was sehr Romantisches, aber auch was Junges. Das machen junge Leute. Ältere Leute fahren dann Tandem. Und ich bin schon mal Tandem gefahren. Das ist sehr lustig, kann ich jedem empfehlen. Sollte ihr, kleiner Lebensservice-Podcast, sollte jemand die Möglichkeit haben, Tandem zu fahren, tut es. Es ist sehr unterhaltsam. Wo wir eben beim romantischen Teil dieses Podcasts sind, möchte ich den kurz noch aufweiten. Denn Moped habe ich aus dem zweiten Grund mitgebracht. Hier in Köln gibt es die Sim sonst ja nicht. Aber immer merke ich, wenn ich in Thüringen bin und dieses Geräusch einer Simson höre, plus die Abgase rieche von diesem komischen Öl-Benzin-Geruch, bin ich sofort wieder 14 oder 12. Das ist einer der Sachen, dieser Geruch und Geräusch einer Simson erzeugt bei mir eine absolute Wurf in die Vergangenheit meiner Seele. Das finde ich immer wieder spannend.
Das ist mir letztens passiert, als ein Trabi mal wieder an mir vorbeigefahren ist. Genau das gleiche Gefühl. Also dieses Geräusch von dem Trabi und auch noch dieser Geruch von diesem, ich glaube, Zweitakter. Das klingt so, als ob ich Ahnung hätte, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was ich über ein Auto jemals gesagt habe. Ja, genauso. Also Gerüche sind ja wichtig und Geräusche. Also da kommen dann viele Dinge zusammen, ja.
Ja, und so hat das Thema halt heute noch mit mir zu tun. Ich will noch eine Simson und...
Aber traust du dir zu, das Ding auch zu fahren? Ist das eine blöde Frage, weil du guckst mich gerade so an?
Nein, ich überlege, wie ich antworte. Und ich glaube, die Antwort ist folgendermaßen. Wir werden irgendwann eine Folge machen, wo du bei mir hinten auf der Simson mitgefahren bist. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Das ist dann aber unsere letzte Folge wahrscheinlich.
Ja. Ich freue mich, dass dir das Wort gefallen hat, dir ein bisschen was dazu eingefallen ist. Und ich hoffe, mir fällt jetzt was ein zu deinem Thema.
Willst du noch mal kurz erklären, was das Thema ist für unsere ganz neuen Hörerinnen
und liebe neuen Hörerinnen und Hörer, alle, die es werden wollen. Ergibt gar keinen Sinn, weil die hören es ja schon. Nein. Aber egal. Das Thema, Alex hat ein bisschen was recherchiert zum Thema, was ihr auf dem Herzen liegt. Ich sehe da mindestens ein DIN A4-Blatt voll geschrieben. Ich weiß auch nicht, worum es geht, kann also mein Input aus meiner reinen Assoziation einbringen, wenn ich das möchte. Ansonsten hören wir alle Alex zu, wie er uns ein bisschen Fortbildung gibt zum Thema unsere Jugend im Osten und was sie aus uns gemacht hat. Und ich darf verraten, bei der letzten Folge haben wir meine Kunst gesprochen. Alex hat gesagt, irgendwie hätte es damit was zu tun, mit diesem Thema am Strand, Kunst, Womaka, DDR. Und ich bin jetzt so gespannt, ob ich das auch so sehe, wie es greift.
Ja, du hattest ja einen Autor erwähnt. Die neuen Leiden des Jugendwärters. Ja,
Ulrich Plätzdorf.
Genau, und es wird dort auch eine Sache thematisiert, die am Rande damit zu tun hat. Mhm. Was glaubst du, was könnte es sein? Man sieht es übrigens auch auf dem Bild.
Man sieht auf dem Bild, dein Thema sieht man auf dem Bild?
Indirekt, ja.
Die Ostsee?
Nein.
Farbe?
Ja, welche Farbe könnte es sein?
Rot?
Nein.
Farbhersteller, es geht um... Ein Farbenhersteller.
Nee, erstmal, also welche Farbe und dann wirst du, glaube ich,
Blau.
Ja.
Es geht um Blau. Tinte.
Und was ist auf dem Bild noch blau außer dem Meer?
Die Hose. Jeans blau. Indigo blau.
Jeans, genau. Ah. Aber es geht heute nicht um Jeans.
Oh.
Es geht aber um einen Jeanshersteller.
Ach.
Und ich muss kurz erklären, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, weil das
es gibt Jeanshersteller in der DDR. Ach, das erzählst du mir, es gab gar
nicht Fragen. Ja, das darfst du gar nicht
verraten. Weil mein Wissen ist, es gab ja keine Jeans in der DDR, das musste man importieren. Das ist alles, was ich über das Thema weiß. Ich wollte mal Markenjeans als Kind haben, als Jugendlicher nach der Wende. Meine Mutter hat mir irgendeine Marke gekauft, die keiner kannte. Und ich wollte mal Levi's und Mustang. Was habe ich gekriegt? Irgendwas aus dem Otto-Katalog. Es war, genau. Und noch das viel Schlimmere, ich habe Trauma, ich muss das alles loswerden. Meine Mutter hat mir immer so, als es, ich weiß nicht, ob das Mode war, mir hat sie für sich gefallen, so Karottenjeans, so Möhrenhosen gekauft, diese oben weit. Und ich fand, weil ich so klein war, ne, unter diesen Möhren, war ich noch, ich wollte damals, das war Anfang der 90er, ich wollte so Skater-Jeans, vielleicht Skinny irgendwie so, aber nicht diese Möhren. Und ich habe mich teilweise so geschämt, diese Hosen anzuziehen. Und ich war doch 11 oder 10. Wie kann man denn Kindern so hässliche... Also die waren, glaube ich, modisch am Anfang der 90er, aber ich wollte nicht modisch sein. Und ich sah doof da drin, als wäre ich weggeflogen, weil die so plusterig waren. So, jetzt lasse ich dich in Ruhe.
Nee, das Schöne ist, du hast eigentlich schon die Diskussion vorweggenommen, die ich gerne am Ende gehabt hätte. Ach so, nee, aber umso besser.
Das ist die gute Erinnerung, also, weil wir enden ja mit heute.
So ist
und es. Meine Jeans-Geschichte von heute hat sich dann am Ende...
Aber schauen wir doch mal, wo wir da hinkommen. Also, es geht heute nicht um Jeans, aber es geht um einen Jeanshersteller. Und so wie beim letzten Mal habe ich auch gemerkt, ich habe mit diesem Hersteller angefangen und habe dann gedacht, oh, da ist ja noch ein anderes Thema drin und noch eins und noch eins. Also, das ist auch so ziemlich unendlich geworden. Und dann habe ich es wieder ein bisschen runtergebracht. Deswegen verspreche ich hiermit, dass es noch mehr Folgen dazu geben wird, weil da so viel Material drin ist, so viel Interessantes und so viel, was mit uns auch zu tun hat, dass ich mich heute auf das Thema Shanty begrenze.
So. Bitte was? Shanty-Chöre kenne ich. Shanty-Chöre.
So ist es. Alle denken bei Shanty auch in Chören. Und deswegen, auch wenn man dazu recherchiert, muss man erstmal sich durch die ganzen YouTube-Videos und Podcasts und so weiter durchrödeln, die so gar nichts mit diesem Thema zu tun haben. Shanty ist ein Jeans- oder Jugendmodehersteller in Rostock gewesen. Ach. Und zwar sogar ein volkseigener Betrieb Jugendmode, also VEB Jugendmode Rostock. Das wusste ich aber bis vor kurzem gar nicht, war mir überhaupt nicht klar. Ich bin an diesem Gebäude in meinem Leben wahrscheinlich tausende Male vorbeigefahren. Und ich bin letztens, als ich wieder in Rostock war, habe ich auf dieses Gebäude geguckt und dachte ich so, ah ja, da war doch diese Großraumdisco. Ich kannte Shanty als Großraumdisco und ich glaube, einige Rostockerinnen und Rostocker, die jetzt gerade zuhören, denken so, oh ja, stimmt, ich war nie in dieser Großraumdisco, weil ich war damals nicht so ein Typ für Discos und so weiter.
Alex, sollten wir mal in Rostock sein, fahr ich dich mit der Simson dahin.
Ja, die Disco gibt es ja nicht mehr, leider. Ah ja, was heißt leider? Also manche würden auch sagen, yo, ne? Aber es ist eine, glaube ich, eine Jugenderinnerung für viele Leute nach der Wende. Und dann habe ich irgendwie, also eigentlich nur gegoogelt, um rauszufinden, was, wann diese Disco geschlossen hatte. Und bin darauf dann gestoßen, dass es ein Hersteller für Jugendmode war. Und ich habe mich in dieses Thema ein bisschen reingearbeitet.
Achso, du bist da, du wolltest eigentlich über die Disco was schreiben.
Ich wollte gar nicht über die Disco schreiben. Ich hatte gar nicht das als Thema vor. Ich
Ach so, okay.
war einfach nur, ich bin in der S-Bahn gewesen und dachte, was ist eigentlich aus der Disco geworden? Ah, ja. Aber nicht aus Podcast-Sicht.
Kleiner Disclaimer für unseren Service-Podcast. Was wir uns Disco nennen, denkt ihr jungen Leute heute Club oder Unterhaltungsgast.
Ja, ich wollte natürlich
also das Wort,
ich wollte das Wort so benutzen, wie man es früher benutzt hat. Ja, erstmal, ich habe zwei YouTube-Videos mitgebracht, beziehungsweise eins, und würde da, so wie wir das teilweise kennen, so wie so eine kleine Collage, einfach ein paar Sachen reinspringen und reinbringen in unseren Podcast und einfach mit dir darüber sprechen und am Ende natürlich das Ganze auch abrunden. Aber bevor wir da reinspringen, möchte ich mal ganz kurz sagen, was ist Shanty, wo kommt das her, wieso ist das wichtig? Weil das Teil der Jugendmode-Historie der DDR ist, aber eine sehr, sehr kurze. Denn die Produktion von Jeans und anderen Jugendmodesachen in Shanty startete 1978. Warum, was ist da passiert? Die DDR hat festgestellt, hey, gerade Jeans, Jugendmode muss sehr viel importiert werden. Dafür brauchte man Devisen oder Valuta, wie man manchmal gesagt hat. Das war zu teuer. Also war es billiger für die DDR zu sagen, wir stellen lieber eine komplett neue Produktion hin. Und tatsächlich hatte Shanty eine sehr, sehr moderne Produktionsanlage. Also wirklich so der neueste Scheiß, wie man so schön sagen kann, um dann eben also dort zu produzieren. Und die haben bereits im ersten Halbjahr 33.000 Jeans hergestellt. Und das war auch eine Marke. Das heißt also, du hattest da so eine Jeans und dann stand dann so hinten Shanty drauf mit auch so Lederprägung. Und das war natürlich absichtlich auch so ein bisschen so an westlichen Jeans orientiert.
Noch nie davon gehört.
Es war nicht der einzige Jeanshersteller. Mhm. Es gab noch zwei andere Marken. Die haben natürlich nach der Wende praktisch, also haben die nicht überlebt, weil niemand wollte diese Marken haben, sondern das war natürlich als Ersatz gedacht. So eine Levis wollte man haben. Und das war auch tatsächlich so, dass die Produktion hat noch gar nicht richtig angefangen, weil gab es leichte Verzögerung. Und deswegen hat man am 28. Oktober ein, wie soll man sagen, nicht Gesetz, aber so eine Erklärung gemacht, dass sie über 1 Million Levis Jeans importieren in die DDR, also noch kurz vor Weihnachten. Und das Ding ist sogar im Bundesarchiv, also Deutschlands drinne, weil Honecker drunter geschrieben hat, einverstanden. Mhm. Also man hat das als wirklich wichtig empfunden, hey, wir müssen uns also um diese Jeans kümmern, Jugendmode ist wichtig. Zu Shanti werden wir jetzt, glaube ich, ganz viel hören, weil es eben auch so ein bisschen aus meiner Heimatstadt ist. Das finde ich halt toll. Und ich finde, wie der Betrieb organisiert ist und was man da hört, finde ich, spricht so viel dafür, wie es ganz kurz noch vor der Wende war und vielleicht auch, wie es uns prägt oder wie wir jetzt mal drauf schauen. Das Problem bei Shanti, muss man einmal sagen, vieles, was dort hergestellt worden ist, war teilweise nur für Zeitschriften. Das heißt also, die haben schöne Sachen gemacht, aber die konnte man eigentlich gar nicht kaufen, sondern die sind dann irgendwie auf dem Titelblatt gewesen oder auf einer Modeschau gewesen. Also ironischerweise, was man heute manchmal auch macht, um die Marke quasi zu stärken. Aber die Entscheidung darüber, was im Grunde genommen verkauft wird, ist zentral entschieden worden. Also das ist nicht so als Erklärung auch für viele, die jetzt zuhören. Es war halt eben eine Planwirtschaft und man hat eben die Jugendmode versucht zu planen. Und das bedeutet, da haben dann irgendwelche Gremien am Ende entschieden, okay, also das bekommt quasi ein Prädikat. Und dann wurde entschieden, also so und so viele Leute brauchen das, so viel muss hergestellt werden. Das kommt dann vielleicht ins Exquisit, das kommt irgendwie in einen normalen Laden. So viel wird exportiert und so viel wird importiert. So, und so hat man das versucht zu planen. Und das Problem natürlich ist, in diesen Gremien waren meistens nicht unbedingt Leute, die wahnsinnig viel Ahnung von Mode hatten. Die Pläne basierten natürlich nicht darauf, was Jugendliche wollten. Und ich glaube, jeder kann sich das hier denken. Man hat ein Jahr und länger vorher versucht, was zu planen. Und das war teilweise einfach zu langsam, obwohl das früher gar nicht so unnormal war. Also große Hersteller haben ja häufig einen Jahresplan auch gehabt. Aber in der DDR hat man eben die Sachen gesehen, im Westfernsehen zum Beispiel, was so Stars getragen haben. Und dann wollte man das haben. Das heißt, da war immer eine Jahresverzögerung auch drin. Ich finde, eine Zahl sollten wir kurz mal festhalten. Im Shanti haben 1600 Frauen gearbeitet und 60 Männer. Mhm. Also das ist schon, also wirklich bemerkenswert. Die Produktion selber hat auch natürlich sehr viele Vietnamesinnen und Vietnamesen, braucht man jetzt, glaube ich, in dem Falle nicht sagen, gehabt. Das war nämlich genau die Phase, wo auch viele als Gastarbeiterinnen in die DDR kam. Das heißt, davon hat es auch profitiert. Wenn man dann allerdings sich so die Doku-Aufnahmen anguckt, dann ist es nicht so, dass man jetzt wirklich sieht, dass da jetzt also nur Vietnamesinnen arbeiten, sondern das ist sozusagen bunt gemischt. Ja, und ich möchte mal kurz anfangen mit Christiane Müller, die ist sozusagen die Leiterin der Gestaltung. Und die werden wir heute noch ein paar Mal hören. Was sie denn jetzt erstmal zum Thema Jeansmode sagt, beziehungsweise über Jugendmode.
Rostock an der Ostsee. Hier stampft die DDR 1978 den volkseigenen Betrieb Shanti aus dem Boden. Mit dem neuen Werk will sich der Staat in der Jeansfrage vom Westen unabhängig machen. Moderne Maschinen gibt es, aber selten den richtigen Stoff.
Das waren eigentlich mal Materialien, die für die Berufsbekleidung gedacht waren. Aber es war natürlich jetzt nicht das Material, was sich Jugendliche in der Jeans vorstellten.
Christiane Stürmer arbeitet damals bei Shanti in der Entwicklungsabteilung. An kreativen Ideen mangelt es der jungen Gestalterin nicht. Aber die Tücken der sozialistischen Planwirtschaft machen ihnen hier schwer zu schaffen.
Genau, das kommt aus dem Magazinbeitrag Hallo Deutschland. Und das wollte ich mal so kurz als Intro geben. Und das Thema Jugendmode war wirklich in der DDR ein Thema, und zwar für den Staat selber. Und da gibt es eine Studie, ich finde das interessant, ich finde es interessant, weil der Staat sich aus dieser Perspektive beschäftigt hat, nicht im Sinne von, oh, was mögen die Leute, sondern die könnten vielleicht ein Problem werden und wie können wir dieses Problem lösen, damit der Staat dadurch nicht irgendwie geschädigt wird oder so. Und es gab 1979, also praktisch kurz nach der Gründung von Shanti, eine Studie, die heißt, ich muss kurz vorlesen, Jugend und Mode, Forschungsbericht über das Verhältnis Jugendlicher zu Mode sowie über Bedingungen und Ausprägung modebezogener Verhaltensweisen. Leiterinformationen. Also man merkt schon, dass es wohl irgendwie ans Management geliefert worden. Ja, und Voss und Stompler haben das 79 geschrieben. Und ich finde die Schlussfolgerung, die sie am Ende gebracht haben, im Fazit, die finde ich interessant und würde gerne auf ein paar Punkte einfach eingehen und die zitieren, weil ich finde, dass, obwohl es 79 ist und obwohl es die DDR ist, finde ich, unterscheidet es sich gar nicht so gravierend von dem, wie man es vielleicht heute so sehen würde. Also das Erste ist, also ein erstes Fazit, das Interesse an Mode rangiert noch vor solchen Gebieten wie Politik, Sport, Kultur, Weiterbildung und gesellschaftliche Tätigkeit.
Das war ja eine wilde Zeit damals.
Und man hat eben festgestellt, dass auch nach Geschlechtern es einen großen Unterschied gibt, nämlich dass also Mädchen und Frauen sich für Mode mehr interessieren als für Jungs. Okay, Schlussfolgerung 2. Das Modeverhalten Jugendlicher unterliegt einem starken Konformitätsdruck. Besonders für jüngere Jugendliche, Schüler und Lehrlinge ist Anpassung an das Modeverhalten Gleichaltriger eines der wichtigsten Motive. Anerkennung und Selbstbewusstsein werden weniger durch eigene auffallende Kleidung als vielmehr durch strikte Beachtung der Gruppennormen erreicht. Jugendliche mit höherer Schulbildung und beruflichen Qualifikationen unterliegen diesen Zwängen weniger stark. So, fand ich schon mal, also gerade dieser Konformitätsdruck, ich würde behaupten, heute würde man die gleiche Studie machen und es käme, glaube ich, das Gleiche raus, oder?
Ich denke ja.
Ich musste noch mal nachhaken, nicht, dass du jetzt sagst, nee, das sehe ich nicht so. So, dann dritte Schlussfolgerung. Eigene Modeerfassungen werden überwiegend durch Nachahmung des bei anderen beobachteten Modeverhalten entwickelt. Einen nicht unbedeutenden Einfluss auf das Modeverhalten Jugendlicher haben Beatgruppen und Schlagersänger. Okay, das ist wirklich jetzt was Zeitspezifisches. Darunter auch solche aus der BRD und anderen kapitalistischen Ländern. Allerdings werden hier Gruppen und Personen bevorzugt, die hinsichtlich ihrer Kleidung und ihres gesamten Habitus gemäßigt auftreten. Finde ich auch nochmal interessant, wie sie das so betont.
Ja, was waren das? 78? Es war auch von 78.
79.
79. Ja. Genau. Ja, aber es war ja auch so, war ja auch, wenn ich gerade überlege, Glamrock-Zeit auch, ne?
Ja, es ging, ich glaube, sogar Richtung Punk ging genau, es dann Punk. Schon sogar langsam los, ja.
Aber also, auch, das war auch die Zeit, wo auch Kiss richtig groß war und so. Und in de,
ich glaube, das meinten die auch mit diesem
gemäßigt. Genau, gemäß. Ich glaube, das war, das fing gerade diese wilde Zeit an, ist da auch hier. Ziggy Stardust nicht auch Ende 70er oder Mitte? Eigentlich habe ich schon Musik, keine Ahnung. Aber ich denke gerade so an Bund und da, ne? Ja, also die Beatles waren längst vorbei. Die Mitte der 60er, Black Sabbath und so auch. Ne? Die haben, ja, es ging, glaube ich, in diese bunte Richtung.
Wenn man in diese Arbeit übrigens reingeht, die ist wirklich sehr wissenschaftlich aufgebaut, ne? Und trotzdem merkt man doch in diesem einen Satz, ich weiß nicht, ob du diesen Eindruck teilst, als ob man beruhigen möchte. So nach dem Motto, ja, also Kapitalismus, BRD und so, aber wenigstens also die Guten unter den Schlechten so ungefähr. Also es wäre ja eigentlich gar nicht notwendig gewesen, finde ich jetzt für die Feststellung. Genau, dann haben wir also eine vierte Schlussfolgerung. Jugendliche schließen sich im Allgemeinen schnell einer neuen Mode an. Entscheidend dafür ist, wie weit verbreitet diese Mode bereits in ihrer sozialen Umgebung ist. Je höher der Anteil der Jugendlichen ist, welche die neue Mode bereits angenommen haben, desto größer wird der Druck auf die übrigen, sich dieser Mode ebenfalls anzuschließen. Ich würde sagen, könnte heute noch genauso zutreffen.
Auf jeden Fall.
Dann, das finde ich, das ist was ganz Spezifisches aus dieser Zeit, aber da merkt man auch, wie sich Zeiten dann ändern. Eine strikte Trennung von Alltagskleidung und Sonntagskleidung ergibt es nicht mehr. Jugendliche bevorzugen eine zu allen Gelegenheiten tragbare Kleidung. So wie heute Jogginghosen eben auch in der Kirche getragen werden können.
Ja.
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt, ich weiß nicht, was trägt man denn so in der Kirche? Ich fragte den Falschen.
Ich kann dir jetzt sowas erzählen zum Thema Mode. Ah, mal später. Oder jetzt?
Also dann hau doch raus. Ich muss ja nicht immer Monologe halten.
Ich fand ja, als die Jogginghosen aufkamen, diese grauen, gut geschnittene Marken Jogging, Streetwear, wie man es so nennt, war ich ein toller Fan von. Da schöne Sneakers zu, weiße Socken, totschick. Hab mich es aber nie getraut. So. Hab mir aber ein, zwei schöne bestellt. Hatte ich auch zu Hause oft an. Denke, oh, da kannst du echt gut mit rausgehen. So. Aber dachte, ich gehe nicht mit Jogginghose vor die Tür. Das muss jetzt gewesen sein, 4 Jahre her wahrscheinlich. Wie lange? 5 Jahre? Ich bin ein erwachsener Mann, ich muss von nichts Angst haben, muss man dazu sagen. Ja, ist total bescheuert. Überwinde mich aber irgendwann, bin abends zum Essen eingeladen, hier bei uns in der Ecke in Zollstock, wo wir auch schon mal waren. Mhm. Und denke, ach komm, jetzt ziehst du die Jogginghose an, ist egal. Sneakers, schön, sieht gut aus. Schicken Sweatshirt dazu. Komm in dieses Restaurant rein, sitzen da schon zwei Freunde von mir. Und das Erste, was sie sagen, ist, ey, es ist Sonntag, du kommst mit Jogginghose rein.
So viel zum Thema, das hat sich geändert.
Und auch erledigt. Die wusste nicht um meinen monatelangen Prozess, dass ich vom Spiegel stehen denke, ach, so kann ich eigentlich rausgehen. Eigentlich könntest du so rausgehen. Dann mache ich es endlich und dann diese Demütigung. Ja, und seitdem habe ich nie wieder eine Jogginghose außerhalb der eigenen vier Wände angehabt. So schnell ist es Ende. Aber zum Thema Mode heute, meinem Verhältnis dazu, erzähle ich dir ganz am Ende was.
Okay, nicht vergessen. Wir sind auch bei den Schlussfolgerungen fast durch. Es gibt noch eine sechste Schlussfolgerung, da geht es vor allen Dingen um das Tragen von Abzeichen, Wappen, Symbolen. Da merkt man, da geht es vor allen Dingen, das ist was so DDR-spezifisches, wo man dann aber sagt, ja, es werden aber weitaus weniger Symbole der BRD oder andere kapitalistische Länder getragen, sondern das sind dann meistens eher so, ja, die irgendwie was mit, eher was in der Umgebung oder so zu tun haben. Aber irgendwie Abzeichen waren dann trotzdem wichtig, also Teil auch einer Mode gewesen. Und dann gibt es noch eine siebte Schlussfolgerung und die führt uns wieder darauf hin, warum eigentlich so Shanty wichtig ist und warum sie möglicherweise auch also in einer Art und Weise über Jugendmode nachgedacht haben, die, finde ich, auch ja wert ist, einfach heute einfach mal im Podcast auch gezeigt zu werden. Ich zitiere, insgesamt sollten Fragen der Mode in der Arbeit mit der Jugend noch mehr Beachtung finden. In den FDJ-Gruppen könnten interessante Veranstaltungen organisiert werden, wobei insbesondere auch das Verhältnis von Mode und Politik zu diskutieren werde. Jugendpolitisch ist von Bedeutung, dass bestimmte Unzufriedenheiten Jugendlicher mit dem Modeangebot eine Orientierung an westlichen Modetrends und damit auch an der bürgerlichen Lebensweise begünstigen können. Es sollten deshalb weitere Anstrengungen unternommen werden, um das Angebot unserer Jugendmode zu bereichern und stets aktuell zu halten. Das mal so ein bisschen dazu. Gibt es noch eine andere Schlussfolgerung, aber die spare ich uns mal. Und gehen wir direkt rein in, ja, nochmal in das Zitat von der Christiane Müller in einer DEFA-Doku, die im Archiv auch zur Verfügung steht. Und ganz ehrlich, jeder, der sich ein bisschen mit Mode interessiert, und jetzt kommen ja auch so ganz viele Sachen wieder so eher aus den 90ern, aber die 80er noch, es lohnt sich, diese Doku sich auch anzugucken. Die geht, glaube ich, nur knapp eine halbe Stunde. Davon werden wir 29 Minuten heute besprechen. Ja, großer Augen. Nein, nein, nein. Also, ich spiele mal vor.
Jugendmode ist eigentlich etwas ganz Spritziges. Etwas, was kein Erwachsener mehr tragen möchte. Jugendmode ist unkonventionell. Sie ist bequem. Spaßig bis verrückt. Junge Leute können auch unterschiedliche Stile mixen. Auf jeden Fall muss sie eigentlich locker und leicht sein. Sie ist aber nicht leicht zu machen. Sie ist nämlich eigentlich schwer zu machen.
Warum?
Schwer zu machen aufgrund alter Funktionsmechanismen, die wir praktisch auch in unserer Konfektionsindustrie haben.
Die wären?
Das sind die Mechanismen der Bilanzierung, der Bewertung der Bekleidung und auch Mechanismen im Verkauf.
Was schon auffällt, diese Doku ist 89 aufgenommen worden. Was ich nicht mehr herausfinden konnte, also es ist um die Wende herum, aber ich weiß jetzt nicht, also ist da praktisch schon die Mauer gefallen oder nicht. Aber man merkt, dass da auch kritische Töne schon drin sind. Und diese ganze Doku zeigt auch, also macht sich sogar sehr lustig. Also da wird dann vom König gesprochen und den Kleidern und so weiter.
Aber immer wieder interessant, auch wenn ich das höre, diese Reportagen, wie eloquent die Leute sich vor Kameras haben ausdrücken können. Das finde ich immer wieder bewundernswert, wie auf den Point sie antwortet.
Ja, und vor allen Dingen, sie redet ja jetzt auch keinen Mist, ne? Sondern sie hat, glaube ich, sehr, sehr gut verstanden, was Jugendliche wollen und was notwendig ist, um überhaupt dieses Ziel dieses Betriebs eigentlich zu erfüllen.
Und sie sagt, wir können es nicht richtig rechnen, wir können es nicht richtig produzieren und vermarkten können wir so nicht.
Und in dieser Doku zeigen die auch, wie die, und das ist der Jugendclub später, aber die haben dort auch Räumlichkeiten, wo die tatsächlich also Musik mit Modeschau verbunden haben. Und die haben dort Jugendliche dann befragt, so hey, wie findest du die Kleidung und so. Das wird dann auch in dieser Doku aufgenommen. Und ich finde es natürlich umso spannender, einfach mal jetzt mal reinzuhören, wie die Jugendlichen damals, also oder 89, gesprochen haben über diese Mode, die da aus diesem Shanty dann da rauskam.
Mir haben sie alle gut gefallen und vor allen Dingen der schwarze Minirock.
Der gefällt dir, so wie er ist.
Ja. Und
aber würdest du den noch kaufen, so, ja?
Ja, aber wenn man mal fragen dürfte, wie teuer er ist, ich meine.
Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Den Minirock finde ich nicht so schick.
Ist nicht so dein Fall.
Sag mal bitte, was dir denn am besten
gefällt. Was gefällt dir genau nicht?
Also was mir am besten gefällt, die weiße Hose gefällt mir gut, zum Beispiel.
Siehst du, das ist zum Beispiel wichtig für uns zu wissen. Und was sagst du zu den Jacken?
Ja, die Jacke finde ich auch ganz gut.
Welche?
Also hier die weiße Jacke.
Und dann wird sich auch viel orientiert an Modeschöpfern wie drüben. Und von daher haben wir dann eben große Probleme, dass unsere Mode auch sehr langsam in die Läden kommt. Und dass Leute wahrscheinlich über das Ganze entscheiden, die manchmal eventuell nicht so richtig an der Basis hängen.
Für mich total spannend, weil ich habe gestern eine ZDF-Reportage gesehen, gestern Abend. Da ging es um Ostpakete, also Westpakete in Osten. Da gab es so Plakate mit, schickt sie Pakete nach drüben. Jetzt haben die ja gesprochen mit Mode aus drüben. Also scheinbar hat man im Osten und Westen das von drüben benutzt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber das recherchieren wir auch nochmal aus. Ist gar kein Thema für jetzt. Mir fiel es nur gerade ein, dieses Wort drüben scheinbar von beiden Seiten benutzt worden ist.
Ja, wir haben ja lange Zeit ja auch über drüben mal. Mhm.
Ja, aber ich dachte, ich wusste
als nicht. Als Untertitel
gab. Ich habe gestern erst gewusst, dass die West. Na, ist egal. Machen wir später mal.
Ja, nee, aber.
Fiel mir nur ein.
Ja, aber da merkt man auch schon, also ein bisschen kritischer waren da. Und übrigens die Frau, die man im Hintergrund gehört hat, ist weiterhin die Christiane Müller. Du kannst sie jetzt natürlich nicht sehen oder beziehungsweise niemand hier im Podcast. Aber die hat halt so einen schönen Kurzhaarschnitt und einen total knallig roten Pullover, der irgendwie bis zum Knie runtergeht. Also sie sieht auch aus wie eine Leiterin der Gestaltung eines Jugendmodeladens. Und ich hoffe, sie ist mir nicht böse, falls sie zuhören sollte. Sie sieht auch noch super jung aus. Also ich würde sagen, dass die noch in den Ende 20er ist oder so. Also ne, immerhin schon Leiterin, aber in diesem Alter. Genau. Und
aber das, was man auch sieht in diesem Ausschnitt, pubertierende Jugendliche zu nichts zu gebrauchen. Ne? Die antworten einfach nur das, was sie müssen. Was findest du gut? Das da. Warum? Finde ich schön. Aha, und das? Nicht so.
Jetzt wird es gleich ein bisschen besser, weil ich habe das. Also ich muss jetzt raten, ich glaube, dass die ersten Teenager, die wir jetzt gehört haben, die wir sind tatsächlich in Rostock im Shanty dort befragt worden. So, und die haben die aber auch nochmal in Berlin in so einem Laden gefragt. Und da merkt man auch, dass Ost-Berlin eben dann doch eine andere Nummer war und dass die Leute auch mit Mode anscheinend anders umgegangen sind. Und für mich war einfach das Highlight, wie die Christiane Müller auf diese Teenagerin nochmal reagiert, nachdem die ihre Meinung zu dieser Modeschau erzählt.
Ich bin gespannt.
Jetzt bei der Vorstellung, also ich hätte da mehr Gürtel und Schnickschnack noch mehr rangemacht.
Na, das ist jetzt die Auffassung, die ich zum Beispiel zu den Modellen habe. Ich stelle sie euch eigentlich pur vor und das ist auch das, was ich versucht habe vorhin zu erklären. Ihr sollt es erstmal annehmen und angucken, wie euch das Modell, das Modell, so wie es produziert wird, gefällt. Dann nachher sollst du ja damit, du sollst auch kreativ sein, du sollst mit der Bekleidung ja was anfangen und sollst auch durch das Beiwerk und das, was du dazu tust, zeigen, dass du jung bist und dass du Ideen hast.
Ja, ist klar. Also akzeptiere ich, so wie sie es eben gesagt haben. Also ich finde das Gleiche erstmal, was hier die BNO gesagt haben, dass es zu dickes Material ist und dann auch vor allem zu ihrer Jacke. Ich finde, also wie sie geschnitten ist, wenn sie das richtig hat, das hat man in 60er Jahre vielleicht getragen, aber jetzt noch nicht mehr.
Na, ich fand es ganz wichtig, dass wir hier waren, die Kontakte sich so weiter, also fortsetzen ließen, wie sie eigentlich günstig angefangen haben. Das ist natürlich nach so einem Tag auch ganz schön geschafft, weil die Organisation war zu bewältigen und man hat viel geredet und man musste überzeugen und diskutieren. Du bist natürlich, naja, vielleicht auch nicht ganz glücklich, weil du, weil es sich auch zeigt, also die Kritik war ja eigentlich, die wir zu unseren Modellen gehört haben, war natürlich stärker als das Lob, sage ich mal. Und das Lob brauchen wir alle. Immerhin haben wir uns für die Dinge ganz schön engagiert und bemühen uns, was anzuschieben. Und da wünschst du dir öfter eigentlich auch, dass es noch, naja, wirklich positiver wird und du auch noch eine andere Resonanz bekommst.
Ich finde, erstens, mich hat fasziniert, wie reflektiert sie das gesagt hat und dass sie auch einfach gesagt hat, ja, also wir haben uns hier irgendwie den Arsch aufgerissen und kriegen nicht Lob, sondern also wir kriegen mehr Kritik, ne, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Mir sind aber noch zwei andere Sachen aufgefallen.
Ja, ist ja heute genauso in allem, was man tut. Also es geht uns im Podcast so auf der Arbeit, überall, man denkt ja immer, ja, alle kritisieren nur. Allerdings auch interessant, dass sie ja hingeht, um kritisiert zu werden. Das ist ja der Sinn eigentlich. Also sie haben von denen alle gesagt, immer dufte, was ihr da macht.
Ja, und es wurde ja auch so aufgenommen. Ne? Also irgendwie nicht, jo, wir sind total glücklich, wir sind abgefeiert worden. Und ich finde auch, dass so eine Form von Selbstbewusstsein trotzdem darin steckte. Ja, also ich habe mich dem gestellt, aber es ist nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte.
Ich finde, dieser Ausschnitt bringt vor allem noch mal sowas, ich muss direkt wieder an die Catwurst denken. Weil natürlich eine Sache ist, ne, dieses Staatsplan, du hast einen 5-Jahres-Plan, wir machen die in den Jeans. Gleichzeitig steckt ja hinter allem aber auch eben solche Personen wie sie, die ja persönlich Engagement geleistet hat. Und dann was, also es, also diese Ausschnitte bringen auch so ein bisschen wieder raus aus diesem Klischeehaften, also Anti-Klischee und Anti-Ostalgie, weil man sieht, da haben Leute halt in ihren Strukturen, in denen sie gearbeitet haben, sich ja doch Mühe gegeben, die Sachen verteidigt. Und es ist nicht so wie in den DDR-Sendungen, die Top 25, was ist, ich, Walter Ulbricht hat gesagt, wir machen 100.000 Jeans, hat geschrieben, okay, und dann waren die auf einmal da. Sondern es arbeiten sehr viele Menschen halt daran. So.
Die eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, wie sie versucht hat, mit der Jugendlichen zu sprechen, so nach dem Motto, naja, ich habe jetzt auf die Bühne, habe ich nur meine Vorstellung, also wie man das vielleicht stylen kann und so gebracht, aber du
bist jung selber, und kreativ,
du bist jung und kreativ, mach was draus. Ja. Also das war ja schon so nach dem Motto, naja, also du kannst mich ja kritisieren hier und da, aber entschuldige, mach doch mal was draus. Und die hat ja gesagt, ja, akzeptiere ich. Also es war auch nicht, die hat nicht gesagt, sondern ja, gutes Argument. Ich finde das, also so eine Szene sehe ich jetzt auch nicht jeden Tag. Mhm. Also das hat mich irgendwie fasziniert. Aber da steckt auch ein bisschen was drin, wenn du dich jetzt dran erinnerst, als wir diese Schlussfolgerung deiner, in der Arbeit da drin hatten. Sie sagt ja auch, ja, diskutieren und überzeugen. Was ich so interessant finde, also es ist ja Mode, man könnte ja auch sagen, also entweder magst es oder du magst es nicht, ne? Aber dass trotzdem hier darin so irgendwie dann doch so eine kleine Leitgabe drin ist, naja, wir müssen die davon überzeugen, dass das echt gut ist.
Ja, und so hat die ganze DDR funktioniert, ne? Man war ja klar, man ist auf der echten, mal auf der richtigen Seite, es ist alles sehr vernünftig, sehr sozialistisch, die anderen glauben nur noch nicht richtig dran, das muss jetzt mal gemacht werden.
Ja, und ne, so nach dem Motto, ja, wir haben es doch erforscht, also wir wissen eben gut, was es ist, aber die anderen wissen es noch nicht, wir müssen es da irgendwie so ein bisschen so reinbringen. Ne?
Richtig.
Und ja, die Christiane Müller, die bringe ich auch gleich wieder, weil sie wurde nämlich gefragt, was macht denn eigentlich so eine Leiterin der Gestaltung? Und weil wir sie ja jetzt schon so auch gehört haben, fand ich es mal ganz gut, sie zu Wort kommen zu lassen.
Welche Verantwortung hast du als Leiterin der Gestaltung?
Na, als Leiter der Gestaltung oder Leiterin der Gestaltung hast du erstmal eine künstlerische Verantwortung. Das heißt, dass du dafür sorgen musst, dass die Modelle, die bei uns produziert werden sollen im Betrieb, im Entwurf, in der Gestaltung praktisch schon den ästhetischen Ansprüchen junger Leute gerecht werden.
Ich habe aber den Ausschnitt auch gebracht, denn der Interviewer hat sie gefragt, was machst du als Leiterin der Gestaltung? Und dann hat sie als Leiter gesagt und dann nochmal Leiterin. Und wir erinnern uns an die Folge zu den Kranführerinnen und da hatte die Kerstin ja uns dann diesen Kommentar geschrieben, dass sie stolz war, Buchbindermeister zu sein. Mhm. Das ist mir so hängen geblieben und ich finde, das schwingt da direkt auch so mit drin. Aber ohne jetzt gegendert oder nicht gegendert, das hört man da gar nicht so raus, sondern wie interessant es war, dass er sie anders angesprochen hat und sie erstmal als Leiter gesagt hat. Ich habe noch den letzten Ausschnitt mitgebracht und ich hätte niemals gedacht, dass ich das mache, aber ich habe im Grunde genommen ein Meeting aus dieser Doku also mitgebracht.
Zoom-Meeting?
Kein Zoom-Meeting. Natürlich sitzen dort alle um den Tisch herum und ich glaube, das muss ich dir aber auch einfach mal zeigen, weil ich dich dann fragen werde, was dir denn aufgefallen ist. Das sind nur ein paar Minuten. Ich finde es in der Hinsicht auch interessant, weil du gerade das schon erwähnt hast. Es zeigt einfach, wie so eine Arbeitssituation in diesem Laden ist. Also einfach so ein Meeting. Und da geht es dann halt darum, was sozusagen ein Prädikat bekommen hat, ich habe das kurz erwähnt, und ja, und was eben nicht.
Nicht prädikatisiert dagegen wurde die Hose, die Jana hier vorstellt. Sie ist praktisch damit aus dem Angebot, aus unserem Angebot entfallen und die Gruppe verkleinert sich. Genauso ist es mit dieser Hose. Das ist eine ganz schmale Five Pocket. Sehr eng, also die auch nicht prädikatisiert wurde, also geixt wurde, sagen wir, und damit aus dem Angebot entfällt.
Und warum wurden die geixt?
Sie ist ja sicherlich einzeln vorgestellt worden. Ihr kennt ja, wie es ist bei euch genauso, wie die Prädikatisierung läuft. Die Teile werden einzeln vorgestellt. Du kannst sie sicherlich so komplettieren, wie wir es ja auch gemacht haben. Aber sie ist so als Einzelstück nicht akzeptiert worden. Obwohl wir meinen, dass es wichtig ist. Es ist eine wichtige Basisbekleidung.
Ich finde das sehr schade, dass diese beiden Artikel aus dieser Gruppe jetzt rausfallen, weil die sehr wichtig sind für das Gesamtbild und für die Komplettierfähigkeit.
Wir haben schließlich das QSL bekommen, hierfür auch. Verstehe ich nicht. Also wahrscheinlich wird da eine subjektive Meinung vorherrschen. Also, dass die Leute nicht objektiv einschätzen können, was die Jugendlichen haben wollen. Wir machen doch jetzt keine Mode für die Frauen ab 30, 35, 40. Wir machen doch Mode für junge Leute. Für diese Mädchen, die hier sitzen.
Dann geht es eigentlich weiter, dass wir auch Probleme haben werden mit dem Verkauf der Jacken. Das heißt, zur Kollektionszusammenstellung wurde vom Sortimentsrat des Handels wurden die Jackenformen als nicht verkäuflich eingeschätzt und wurden aus dem Angebot herausgelöst. Gewünscht wird, da könnt ihr euch mal angucken, was dagegen gewünscht wird, dieser sehr schöne, schlichte, ergreifende Leser.
Was für eine Ironie, wenn ihr in den Augen sieht, das ist ja geil. Gewünscht wird dieser, naja, einfach, also man muss das sehen, sie lacht, also während sie das erzählt, schmunzelt sie, weil die weiß, also die Szene ist es jetzt nur Frauen da, ist mir direkt aufgefallen, das ist nicht irgendwie, wie man so kennt, so ein Management-Typ, der irgendwie was, sondern es ist, sie redet zu Frauen, die wahrscheinlich in der Produktion oder ich weiß nicht, wer die sind, ne, Leiterin der Position wahrscheinlich, der Produktion und ja, die schönen Hosen werden aussortiert und man will diesen komischen, einfachen Blazer und sie trägt das so ironisch vor und ich muss dazu sagen, ich habe sie anders vorgestellt, sie sieht total noch cooler aus, als ich dachte, weil ich finde, sie hat den Look, der gerade sehr modern ist. Sie könntest du heute auf die Straße stellen, auf die Zülpicher Straße und sie würde nicht auffallen.
Auf die Zülpicher Straße ist auch gut. Ja, genau, mir ist auch aufgefallen, nur Frauen an diesem Tisch, Entscheiderinnen. Und es gibt dann noch eine Szene, wo die mit einem Mann sprechen. Mhm. Und dann wird es einem so richtig klar, wenn man das einmal gesehen hat, dass dieser eine Mann, der steht, alle anderen sitzen, dann reden die auf den einen, aber er wirkt auf einmal viel wichtiger, weil er hat auch einen Anzug an und so. Und ja, also er hat sich dann trotzdem, also ich weiß gar nicht mal, wer der war, es wirkte so aufgespielt. Mit anderen Worten, dieser Betrieb brauchte diesen Mann jetzt unbedingt nicht.
Ich finde, sie machte den, wie heißt sie? Ich habe den Namen leider vergessen.
Christiane Müller.
Christiane Müller machte in dieser Szene mit dieser selbstironischen Blick so den Eindruck, was ich aus DDR-Erzählung auch kenne, von Erwachsenen damals, von meinen Eltern, also dieses, alle wussten, es läuft schief, man musste in den Rahmenbedingungen arbeiten, die einem gegeben wurden, aber intern im kleinen Kreis hat man versucht, quasi das Ganze zu boykottieren und irgendwie das Beste draus zu machen, was ginge. Und sie machte total diesen Eindruck mit, ich weiß, der von oben, der Typ im Anzug, geben uns die in die Vorgaben, die wollen den hässlichen Blazer haben, aber da mache ich ihn zumindest so schön wie möglich und schmuggel vielleicht noch einen V-Kragen rein, um zu merken. Also, ja, man merkt, wie sie da hin und her gerissen zwischen der Liebe zu ihrem Beruf und den Widrigkeiten, an denen sie unterliegen.
Ja. Ja, diese Improvisation zeigt sich wirklich noch in der Doku, nämlich wenn dieser Mann dann auftaucht, wo die dann doch versuchen, zumindest die Kollektion irgendwie, zumindest in einige Geschäfte irgendwo in der DDR zu platzieren, dass die wenigstens dort noch so existieren, wie die sich das gedacht haben. Ja, aber es war so ein ganz pragmatischer Umgang und trotzdem konnte man natürlich ihre Einstellung sofort sehen, so nach dem Motto, ja, irgendwelche alten Herren haben entschieden, was wohl jugendmodisch also total toll ist, ne, so, und ich halte davon nicht viel. Wir dürfen nicht vergessen, ne? Diese Doku ist von 89. Also ein paar Monate später ist im Grunde genommen das alles irrelevant geworden, weil dann der Markt darüber entschieden hat. Und da kommen wir nämlich auch zum Abschluss. Es ist nämlich so, der Laden hat, ich glaube, also kurz nach der Wende ist der natürlich pleite gegangen, also ist insolvent gegangen. Damit sind über 1400 Frauen sofort gekündigt worden und später dann im Prinzip alle. Und das war in Rostock interessant in der Hinsicht und auch schwierig, weil 52% der erwerbstätigen Frauen in Rostock zur Hälfte arbeitslos wurden direkt nach der Wende. Also sozusagen noch stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen waren auch als Männer.
Und wenn du sagst, dass das Werk auch überwiegend von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen gefüllt war, dann war ja nochmal eine Sonderproblematik.
Sonderproblematik, da hatten wir ja auch eine Folge dazu, wo du ja auch nochmal geschrieben hast, wie die Wende dann auf einmal zu so einer ganz komischen Konstellation geführt hat, dass die Gastarbeiterinnen auf einmal
rausgeekelt werden.
Im Prinzip gar keinen rechtlichen Status mehr hatten. Ne? Ja, und ich hatte ja noch erwähnt, dass die sehr viel exportiert hatten. Und zwar sehr, sehr viel. Und rate mal, was für ein Einzelhandelskaufhaus könnte denn Jeans aus Rostock verkauft haben in den 80ern? Hast du da mal so eine Idee?
Hertie.
Gar nicht mal so schlecht, geht schon in diese Richtung. Also ich kann ja sagen, die Marke hieß Jingler.
Jingler.
Und war als Konkurrenz für Wrangler, war auch als Konkurrenz dazu gemacht. Es ist tatsächlich C&A. Ja. Das heißt also, wer damals bei C&A Jingler gekauft hat, hat im Prinzip Shanty Jeans getragen. Ah. Meistens allerdings mit besserem Stoff, also nicht das, was sozusagen die Leute in der DDR bekommen haben. Hatten wir häufiger mal im Osten, also dass die Sachen, die produziert worden sind, dann aber im Westen standen, zum Beispiel für IKEA auch sehr, sehr viel. Ja, der Abschluss. Es gibt eine, also Shanty tot, ne? Also als Firma, die Disco hatte ich ja schon erwähnt, waren dann 2200 Quadratmeter auf zwei Floors. Und es gibt eine kleine Anekdote ganz zum Schluss, und die hat mit Udo Lindenberg zu tun. Die Geschichte ist eigentlich viel, viel länger, aber Udo Lindenberg wollte in der DDR unbedingt auftreten.
Genau, die Geschichte.
Hat dann einmal mit Erich Honecker dann irgendwie schon fast einen guten Kontakt gehabt, dann auf einmal wieder nicht. Und dann hat er ihm nochmal einen Brief geschrieben und hat ihm eine Lederjacke geschenkt. Mhm. Man weiß gar nicht, ob es seine war oder von seinem Bodyguard oder wie auch immer, aber auf jeden Fall diese Lederjacke spielt hier noch eine Rolle. Honecker fand das dann gut, dann gesagt, jo, alles klar, lass uns mal wieder im Gespräch bleiben und so. Und 87 ist diese Lederjacke von der FDJ in der DDR versteigert worden und Shanty hat für 7.500 Mark diese Lederjacke ersteigert. Es gibt auch ein Foto mit Christiane Stürmer, wo sie diese Lederjacke auch trägt. Und 88 hatte Rostock
700 Sie haben ihr eigenes Staatseigentum versteigert an einen Staatsbetrieb. Das ist auch ein
komisches Konstrukt. Für einen guten Zweck natürlich. Ja. Ne? So, und 88 hatte Rostock 770-jähriges Stadtjubiläum. Mhm. Und das Kulturhistorische Museum Rostock wollte diese Lederjacke haben. Und dann hat man gesagt, diese Lederjacke hat nichts mit der Rostocker Geschichte zu tun. Fazit, diese Lederjacke ist jetzt im Kulturhistorischen Museum Rostock. Sie haben also später diese Jacke doch noch bekommen. Und damit beende ich das Shanty-Thema von meiner Seite. So, aber wir wollen ja auch mal gucken, was hat das eigentlich mit uns zu tun und
bevor
heute.
Bevor du anfängst, zum Thema heute. Geht's denn dir wie mit mir mit dem Bild am Strand? Hast du diese Lederjacke auch noch nie live im Museum gesehen oder hast du sie schon gesehen?
Ich habe diese Lederjacke nicht gesehen und ärgere mich, dass ich das Thema zu spät begonnen habe, weil jetzt hätte ich natürlich richtig Bock, also in Rostock ins Kulturhistorische Museum mal reinzugehen.
Und einen Vortrag zu halten. Und dich dahin zu stellen, wenn einer vorbeigeht. Was ist denn das für eine Lederjacke? Und du so mit seinem 90-Minuten-Referat anfängst. Ja, ich habe was ganz Tolles, was es mit mir heute zu tun hat, aber fang du mal an.
Nee, du hattest ja auch schon angekündigt, dass du da auf jeden Fall was hast. Bitte.
Bisschen absurd jetzt, ne? Aber sprechendes Denken. Mode hat mir, als ich erwachsen und jetzt älter geworden bin, gezeigt, wie wankelmütig ich bin. Wenn man jung ist, stellt man ja nicht fest, dass es verschiedene Moden gibt. Ne? Als wir 18, 16 waren, gab es für uns eine Mode. Wir hatten ja nie gedacht, dass sich das jemals ändert. Wir dachten, wir laufen ja immer mit einem Mittelscheitel rum, viel zu großen Skaterhosen und Sneakern. Und jetzt, wo ich 40 bin, haben mir ganz viele Moden schon durchgemacht. Ich guckte früher die Jungs, die aus der Schule kamen, an und dachten, ach guck mal, das ist der neue Style, Skinny Jeans. Werde ich mich nie dran gewöhnen. 2 Jahre später, ich habe Skinny Jeans getragen, eng wie nie. Ja? Dass meine Mutter sagte, muss man was essen gehen. So, dann ändert sich die Mode Chino. Ich denke, ah ja, sieht irgendwie fies aus, Chino. Jetzt gerade die Jungs alle, die 18 sind, mit den abgeschnittenen Hosen viel zu groß, wieder Karottenform. Ich denke mir, oh, ist das hässlich. So, ein Jahr später wehrt sie an, ich. So. Ich merke bei dem Thema, wie wankelmütig manipulierbar man ist einfach. Ne? So, ich gehe auch mit der Mode, versuche das zumindest und merke, ich passe mich da schnell an. Auch meine optischen Gewohnheiten passen sich an. Mein Zufriedenheit, wenn ich mich selber im Spiegel angucke, passt sich total schnell diesem Gefüge an. Und dann denke ich mir immer, bin ich so manipulierbar? Ist das immer so? Ist das bei Politik auch? Bei meiner Lebenseinstellung, meiner Haltung? Bin ich jetzt, wir hatten das ja auch in der Jungpionier-Folge mit, warum bin ich zu dem geworden, der ich bin? Also wie viel habe ich davon selber beeinflusst und wie viel schwimme ich eigentlich irgendwo mit? Und deshalb der Danny, der ich jetzt bin. Mhm. Und das Modethema ist so ein ganz starkes, wahrnehmbares Symbol dafür.
Mir ist das Thema Konformitätsdruck, mein Gott, das ist auch ein Wort, das man so spät abends nicht mehr benutzen sollte. Aber dieser Druck, so zu sein wie die anderen, als Gedanke hier nochmal mitgegangen. Zum einen, wenn man sich jetzt gerade auch so die Jugendlichen angehört hat, wenn wir jetzt von 79 das auch gelesen haben, dann hat sich das gar nicht so großartig unterschieden, also so ne, Kapitalismus und Konsum, würde man ja sagen. Und dort, wo es eben gar nicht diesen Kapitalismus und den Konsum gab, war dann doch irgendwie der Druck, ich muss das tragen, was meine Freunde und Freundinnen um mich herum auch tragen. Das ist mir zum einen hängen geblieben und zum anderen, dass der Westeinfluss dann doch vielleicht größer war schon, ne? Also es hieß ja irgendwie Stars aus kapitalistischen Ländern und aus der BRD. Wir haben ja auch gesprochen, man konnte natürlich im Westfernsehen sehen, was die Leute tragen. Und als dann praktisch die Wende kam, konnten sich aber viele Leute trotzdem diese Sachen nicht leisten. Und gerade auch, also bei uns zu Hause war es auch so, dass, ne, wenn man ja sowieso schnell wächst, ne, dann kaufst du ja auch eh nicht teuer ein, versuchst zumindest nicht teuer einzukaufen, weil ein Jahr später passt es sowieso nicht, weil dein Bein schon 20 Zentimeter länger ist. Also das andere natürlich auch, aber sonst steht man ja schief rum. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diesen Druck. Also das zu tragen und dass niemand sich lustig macht über einen. Also das hat mich sehr, sehr geprägt und ich fand das auch scheiße. So, ich bin froh, dass ich diesen Druck aktuell nicht mehr habe, sondern jetzt ist es eher so, dass man so mitgeht, wie du es gerade beschreibst.
Und ich habe es mir zu eigen gemacht, dass mein Bezug zur Mode heute, zu manipulieren damit. Also mir bewusst ein Hemd anzuziehen, einen Sakko oder eine schöne große Jacke mit aufgestelltem Kragen, Hemd dazu und keine Turnschuhe. Und man ist auf einmal ein anderer Mensch und wird halt vollkommen anders wahrgenommen. Also zu spielen damit, wie man nach außen wirkt.
Ich traue mich immer noch nicht
damit zu spielen. Ich bin richtig spässig geworden.
Ich traue mich noch nicht damit zu spielen, aber kenne den Effekt ganz gut. Ne? Als ich zu einer Preisverleihung mal eingeladen wurde, dann hieß es, man muss einen Anzug tragen. Mhm. Und ich weiß noch die Reaktion meiner Kolleginnen und Kollegen, als die mich im Anzug gesehen haben. Ich war ja derjenige, der immer ein T-Shirt getragen hat. Und das fiel auf. Auch sehr positiv. Also ich fand, dass der Anzug sogar mir ganz gut stand. Und habe auch gemerkt, die Leute nehmen einen dann natürlich auch anders wahr, vor allen Dingen, wenn sie dich nicht kennen. Weil sie dann ja, wenn sie das Foto einfach sehen, denken so, oh, das ist ein, der ist bestimmt in Krypto oder so.
Ja, es geht aber genau andersrum. Ich hatte das, als ich ganz nach Köln gezogen bin, mich freiberuflich gemacht habe, viele, viele Leute Grafikaufträge. Das war so eine Zeit, habe ich mir mal selber Hosen bunt angemalt. Hab ich ganz viel mit kurzen Hosen, so abgeschnittene Military-Hosen und habe mir die selber mit Acrylfarbe bemalt. So, was umgehend dazu führt, ich habe mir Fotos gemacht, den Leuten Webseiten gemacht, Flyer, dass ich ganz häufig die Reaktion hatte, also sieht gar nicht so aus, als wenn du das kannst. Also hätte ich nicht gedacht, dass du der bist, der unsere Sachen macht. Was auch ein cooler Effekt ist, weil du als Kreativer auf einmal gegolten hast. Aufgrund der Kleinen haben die Leute gedacht, das traue ich dem gar nicht zu. Und es hat sich ein neuer Kosmos irgendwie aufgemacht an Kreativität. Und die Leute haben einem so dann anders vertraut. Auch ganz gut. Es geht in beide Richtungen.
Ja. Was heute nicht Thema sein wird, aber bald, Jugendmode oder Mode generell im Osten hat viel mit dem zu tun, was du gerade beschreibst. Wurde natürlich viel selbst gemacht, sehr viel improvisiert und es gab auch alternative Modeszenen. Das ist an sich, also das sind schon mindestens zwei spannende weitere Pfade, die man begehen kann.
Und ganz spannend auch die Jeans. Weil die und kommt ja eigentlich aus der Arbeiterbewegung.
Das wäre das Zweite, was ich noch gesagt habe. Die Jeans ist als solches nochmal eine Geschichte. Es gibt sogar ein Buch von einer ostdeutschen Historikerin, wenn ich das richtig im Kopf habe, über die Jeans in der DDR. Also man kann also ein ganzes Buch darüber schreiben. Und ja, es gibt wirklich viel dazu
zu erzählen. Ruf die doch mal an.
Vielleicht, ja.
Danke für das Thema. Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe viel Neues gelernt. Von dieser Shanti-Marke nie was gehört. Und die Frau, toll, großartig. Alex muss kurz was holen, denn wir cheaten heute ein bisschen. Weil ich bin ja dran mit der Rubrik Heimatkunde. Hier ist der Jingle. Wir bringen entweder ein Bild mit, ein altes Foto von uns, um drüber zu reden, oder ein Bier aus der ostdeutschen Kleinstadt. Jetzt habe ich folgendes Problem. Unser Hörer Lennart hat uns ganz viele Biere geschickt.
Und du hast mir gar nichts davon gesagt?
Doch, das ist noch vergessen. Aus dem Vogtland und andere. Aber wir hatten es auch mitgebracht. Leipziger Gose. Ich mache dir mal eine.
Ui.
Ist schon abgelaufen, aber ich glaube, es wird nicht schlecht. Noch nicht trinken. Auf keinen Fall trinken. Ist Gift drin. Nein. Jetzt bringe ich ja viel lieber Fotos mit als Bier, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Kleinstadt-Rubrik ist irgendwie deins. Dann ist gleichzeitig Leipzig und wirklich keine Kleinstadt, außer schon, wenn man nichts weiß. Das bildet irgendwie alles nicht. Und deshalb dachte ich, trinken wir einfach die Gose. Ich erzähle dir kurz was zum Thema Gose und Leipzig, aber eigentlich bringe ich dir ein Foto mit. Wir trinken einfach das Bier zu dem Foto.
Ach so, ja.
Hast du schon mal Gose getrunken?
Ich habe Gose getrunken und ironischerweise, wir beide sind ja in einem Stammtisch, wo vor zwei Tagen über Leipziger Gose nochmal gesprochen worden ist.
Ach echt? Und ich war nicht dabei?
Das Schlimmste. Also es wurde aus Leipzig so eine Nachricht geschickt. Ich glaube, das Zitat ist ungefähr so: Das ist das schlimmste Bier, das man überhaupt trinken
kann. Das
kann
mir gleich.
Nicht trinken. Nicht trinken.
Ich liebe Leipziger Gose ja deswegen, weil es ein Underdog-Bier ist. Ich liebe das sehr. Ich bin ja im Hobbybrauverein in Köln, Kölner Bierhistoriker. Ich beschäftige mich mit ja viel. Und die Gose war auch ausgestorben eigentlich. Das ist auch so ein typisches Bier, wollte keiner haben. Und jetzt da gerade in der Leipziger Gegend wieder totales Revival. Es gibt wieder Mikrobrauereien, kleine vor Ort, mit ganz vielen Sorten. Und jetzt finde ich, also wenn Aufbau Ost funktioniert, dann mit der Leipziger Gose, finde ich super. Obergäriges Bier, Sauerbier, also es ist säuerlich. Kommt, weißt du, wer der Name kommt?
Oh, ich glaube, ich habe sogar mal hier kurz das erwähnt, aber ich habe es wieder vergessen.
Goslar. Das Bier wurde ursprünglich um
genau, Goslar.
Ja, ja, ja. Genau. Ist dann aber rüber Richtung Osten wieder mehr geschwappt. Und dann wurde es zu typischen typisch Leipziger Bier eigentlich gewesen, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen Jahren. Ich mache jetzt ein Geständnis. Lennart, Alex, ich habe selber auch noch die Leipziger Gose getrunken. Ich weiß überhaupt nicht, wie das schmeckt. Ich bin kein großer Fan von Sauerbieren. Das schlimmste Bier, was ich in meinem Leben je getrunken habe, auf einer Brau-Convention war ein geräuchertes Sauerbier. Und es war das einzige Bier meines Lebens, was ich nicht trinken konnte. Ich gebe uns jedem Bier ein Glas die Chance, aber es war unmöglich. Und jetzt bin ich gespannt, was die Leipziger Gose zu uns sagt. Wir haben die von A Product of Leipzig, Germany, von der Brauerei Kühlen Trockenlagern. Ach nein, Gasthaus und Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof in Leipzig. Man muss dazu sagen, dass Gose auch natürlich eines der Biere ist, vom Fass frisch, richtig geil. Ist eigentlich kein, weil es ein frisches Bier ist, eigentlich kein Flaschenbier. Man muss das in dem Brauhaus vor Ort trinken. Aber wir haben ja nur eine Flasche. Und soll ich uns mal ein Glas holen? Wir schenken uns das mal ein, dass wir sehen, wie es aussieht.
Na gut. Also jetzt musst du auch viel schneiden.
Ich weiß gar nicht, ob das pasteurisiert ist in den Flaschen, aber ich nehme an. Hier geht es uns das mal ein. Oh, sehr putzlige Kohlensäure, merken wir direkt, ne? Kein stabiler Schaum, es geht direkt in große Blasen über.
Ich muss gerade nur schmunzeln, weil jetzt auf einmal sind wir total zu einem Bier-Podcast mutiert innerhalb von zwei Minuten. Alle total Farbe, irritiert.
Bernsteingelb, ich probiere
mal. Ja, Prüsterchen.
Ja,
ich finde es total lecker. Man merkt, dass dort noch ein paar Gewürze drin sind.
Hm? Hat eine leichte Säure. Ich dachte, es wäre fies. Ich hätte mir jetzt viel fieser Essigsäure vorgestellt, aber es wäre wirklich eine ganz leichte
Säure. Ich kenne nämlich noch ein Sauerbier aus Köln. Und da meinte dann die Kellnerin schon zu mir, ich muss kurz vorwarnen, aber das schmeckt ein bisschen wie Kotze. What? Und ich so, dann möchte ich es auf jeden Fall probieren. Ich möchte gerne wissen, ob es wirklich so ist.
Aber es war nicht so. Milchsäure wahrscheinlich, ne?
Es war aber sehr, sehr nah dran. Ja. Also, aber da war der Geruch das Schlimmere, weil wenn man es nur getrunken hat, war das total angenehm, aber es ist schon was Spezielles.
Malziger, als ich dachte. Und die Säure verfliegt auch schnell, finde ich. Beim zweiten Schluck finde ich.
Also ich kann Leipziger Gose empfehlen.
Ist ja Gasthaus und Gose braucht ja Bayerischer Bahnhof. Auch absurd. Egal. Lennart, vielen Dank für den Bier. Es gibt noch ganz
Dankeschön,
viel
mehr. Dankeschön,
Lennart. Und sobald wir beim Vogtland angekommen sind, aus deiner Heimat, werden wir auch das Bier trinken. Foto. Guck mal, das habe ich hier mitgebracht. Wollte ich ganz kurz mit dir sprechen. Irgendwie passt das auch zum Biertrinken, finde ich. Ähnlich wie mit der Bierrubrik ist auch das Foto gecheatet, weil es ist eigentlich gar kein Foto, sondern ein Videostandbild.
So.
Was siehst du denn?
Also, ich sehe einen Anhänger, wo drauf steht Miet mich. Und das Autokennzeichen deutet auf Kyffhäuser hin, weil da steht KYF. Mhm. Ich rate jetzt einfach
mal. Das ist korrekt.
So, und dann ist da ein Auto, das es irgendwie zieht. Ein Mann, der hinten an diesem Anhänger noch steht und den zumachen möchte, mit etwas längeren Haaren, einem Holzfällerhemd. Und davor ein Gebäude, das definitiv nicht in der DDR gebaut worden ist. Es ist gelb.
Kannst du lesen, was auf dem Auto steht, vorne auf dem VW?
Ich muss mal zoomen. Da steht irgendwas mit Chillen. Oder Faberdelle.
Fahrschule.
Ach, Fahrschule. Jetzt denken alle, ich kann nicht gucken, aber es ist einfach ein bisschen unscharf.
Es ist ein Ausschnitt aus
also einer Fahrschule mit Anhänger. Ich finde. Und du warst jetzt also in so einer Art RTL2-Doku oder wie?
Nein. Ich habe letztlich vor ungefähr 6 Wochen etwas wiedergefunden, von dem ich dachte, ich hätte es gar nicht mehr. Also irgendwie, es ist meine Vergessenheit geraten. Und zwar habe ich ganz früher zu dieser Zeit, wo du das Foto siehst, das ist 2000, so eine Handycam gehabt mit VHS-Kassetten. Habe ganz viel aufgenommen und diese VHS-Kassetten dümpeln jetzt seit dieser Zeit bei mir rum und ich hatte gar kein Abspielgerät mehr. Und habe mir jetzt bei eBay VHS-Rekorder gekauft, um diese Sachen mal alle zu digitalisieren. Ich habe über 100 Kassetten gehabt, Mini-DVS, VHS, VHS, Super 8. Und die alle jetzt digitalisiert im letzten halben Jahr. Da sind Dinge aufgetaucht, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie auf Kassette habe. Ich habe gelacht, ich habe Freunden Sachen geschickt. Guck mal hier, also ich habe, es ist ein Kleinod an Erinnerungen, von denen ich dachte, sie wären verloren. Und ich habe dir das Foto mitgebracht, weil das der Tag meines Umzugs nach Köln ist. 2000, da siehst du nämlich die Reihenhaussiedlung, wie wir gewohnt haben. Das Fahrschulauto gehört meinem Fahrschullehrer Rolf. Wir haben es nämlich so gut verstanden, er und seine Frau und wir und meine damalige Mitbewohnerin, dass die uns geholfen haben, unsere Sachen nach Köln umzuziehen, nachdem wir die Fahrschule schon fertig hatten und nichts dafür haben wollten. Also wir haben sie mit uns umgezogen und das war der große Abschied. Das war der traurigste Tag für meine Mutter, der merkwürdigste für mich. Ja, und das ist auf diesem Foto.
Das heißt, dein Leben bis dato war in diesem Anhänger.
Genau, mein Leben war in diesem Anhänger. Und da begann das, und ich habe es ja vorhin mitgebracht, weil diese, es fühlt sich mittlerweile ganz merkwürdig an, wie so zwei Leben. Ich merke das immer, irgendwie, kennst du es auch, man zieht weg. Und man sagt immer, ich komme eigentlich aus Thüringen. Und dann sagt man, ich bin aber schon vor Jahren hergezogen. Und ich sage immer, ja, ich bin vor über 20 Jahren hergezogen. Und auf einmal denke ich mir, ach, sind jetzt schon 24 Jahre. Also ich, seit 4 Jahren zähle ich eigentlich innerlich gar nicht mehr mit, weil das so ganz eine andere, ist ganz weit weg auf einmal. Es ist nicht mehr dieses, ich wohne ein paar Jahre hier. Oh, es ist so ein fließender Prozess. Und auf einmal ist man, guckt man sich dieses Video an und sieht dann so eine Viertelstunde SVS-wackelige Kamera und denkt sich, ach, das war alles mein Leben. Aber es ist so ganz weit weg. Weißt du, was ich meine? Das bringt dann diese Erinnerungsfoto.
Ja, vor allen Dingen, es hat ja auch noch diese Farbgebung, ne, von VHS.
Ja, ja.
Also, das heißt, deine Erinnerungen, also hast du sie noch in Farbe? Weil wir haben ja mal drüber gesprochen, dass so Fotos, dass man sich manchmal so erinnert, wie es auf dem Foto ist und gar nicht, wie es in echt war. Und ist deine Erinnerung in SVHS?
Ich habe dieses Video geguckt, Viertelstunde ungefähr, und ganz viele Sachen denke ich, ah ja, stimmt, ah, ewig nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, meine gesamte Erinnerung ist eingebildet, die existiert gar nicht. Also ich konnte mich am Anfang nicht an das Auto erinnern, ach so, oder das auch, nicht an den Anhänger, dass wir das so und so gemacht haben. Und jetzt meine ich, ich erinnere mich wieder dran, aber ich glaube, meine Erinnerung besteht komplett aus diesem Video. Und ja, und gleichzeitig merken wir, wie die Zeit vergeht. Die Fahrschule gibt es auch nicht mehr, die haben zugemacht. Ich weiß aber nicht, wir hatten ein paar Jahre noch Kontakt, dann hat sich aber verloren. Leben die noch, machen die noch was, gibt es die noch irgendwie? Also man ist so ein anderes, dieses Umzugsauto in das neue Leben ist irgendwie so ein symbolisches Foto geworden. Aus Versehen.
Aber zumindest gut, dass du es auf Video hast. Also ich habe überhaupt gar nichts, was mir eigentlich den Umzug nach Köln in irgendeiner Form festhält. Also ich würde sagen, Plädoyer an alle, die jetzt hier zuhören. Nehmt ruhig alles auf mit dem Handy. Irgendwann wird es euch noch dienen.
Und Plädoyer vor allem, ich halte es dann ja mit Max Gold, der ja immer plädiert hat dafür, unwichtige Sachen aufzunehmen, weil er recht hat. Er hatte meinen Text geschrieben, ich glaube, hier schon mal besprochen. Wenn man alte Fotos anguckt, wie wir auch immer, redet man ja nicht über die Leute, die drauf sind, sondern ach, guck mal, so sahen die Mülleimer aus, ach, guck mal, da hatten wir noch die Vase, ach, guck mal, der alte Teppich. Und deshalb nehmt einfach euer Umfeld auf. Eure Wohnung, wie sie jetzt aussieht, in 20 Jahren finden das gut. Das ist mein Plädoyer. Für alle jungen Menschen da draußen. Nehmt eure Wohnung auf. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund gemacht, der nach Schweden gezogen ist. Dem habe ich 5 Jahre nach seinem Umzug, weil er hat nicht gewusst, wie ich gemacht habe. Ich habe nämlich, als wir alles zusammen, wir haben zusammen Freunde sich getroffen, mal die Wohnung verpackt, das quasi dokumentiert. Und ihm 5 Jahre später, als er weggezogen war, dann den Umzugstag nochmal geschickt. Und dann ist natürlich sehr lustig zu sehen, wie sahen wir alle aus, wie war die Wohnung. Ach, da war das Fenster. Ach, da hatte ich noch die Blume. Ja, das sind eigentlich die Erinnerungen so.
Ich habe vor 2 Wochen wieder was bei mir gefunden, was das nur unterstützt. Als ich das letzte Mal die Wohnung von meiner Großmutter und meinem Großvater in der Ukraine gesehen habe, habe ich noch mit dem Handy, damals natürlich in viel, viel schlechterer Qualität, schnell noch Fotos gemacht, weil ich dachte, boah, vielleicht brauchst du es ja noch mal. Mhm. Da war nämlich noch nichts rausgeräumt, noch nichts aufgeräumt. Das war also praktisch, bevor alles wegkam. Und dann hatte ich als Weihnachtsgeschenk die Idee, meine Mutter das so als gedrucktes, so kleines Büchlein zu schenken, habe mir aber selber das auch nochmal drucken lassen. Und das habe ich letztens wiedergefunden. Und ja, es ist so, man denkt irgendwie ganz banal, weil ich habe es nicht mal hübsch teilweise fotografiert. Ich habe, da waren zum Beispiel noch die Töpfe, die waren in der Spüle einfach, also so gewaschen und waren dann daneben, ganz, ne, so ganz kleine Dinge. Und das war total schön, das zu sehen, nach so vielen Jahren, weil ich dann das Gefühl hatte, dass ich wieder gerade in dieser Wohnung bin. Weil viele, viele Kleinigkeiten einfach so in meiner Kindheit und Jugend abgespeichert waren. Als ich also dieses kleine Büchlein aufgemacht habe, konnte ich sogar riechen, also wie die Wohnung riecht, als ich immer das erste Mal da reinkam. Ja.
Ja, schön. Und gleichzeitig, das habe ich das Foto auch mal mitgebracht, dass so Sachen auch die Bedeutung verlieren. Ich habe das ja damals aufgenommen, weil ich dachte, ich muss das dokumentieren, das wird mir mal wichtig sein. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen, und so gucken wir manchmal auf unsere eigene Vergangenheit auch, das ist eigentlich aber total eine Relevanz verloren. Es ist nur noch Nostalgie und mehr ist da gar nicht mehr da. Gar kein anderer Bezug mehr.
Ja gut, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine Dokumentation über dich und dann braucht man auf jeden Fall das für die B-Roll. Danny zog um.
Köln. Der viel zu früh und plötzlich verstorbene Bundespräsident. So was. Bundespräsident AD.
Von der Artothek das Bundespräsidialamt.
Gut, ja, das war's.
Ja, danke schön.
Prost.
Prösterchen und
Schüssling. Es gibt einen Spruch, den man wohl beim Gose anstoßen muss. Ich habe ihn aber vergessen. Gose irgendwas. Wer das weiß, liebe LeipzigerInnen, schreibt.
Ne, oder Leipziger Goes.
Ja. Gose allerlei. Auf Wiedersehen, Alex.
Nee, Goes West.
Ah, Goes West. Auf Wiedersehen, Alex.
Schüssling.